ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Angesichts der sich zuspitzenden Infektionslage hat Gesundheitsminister Spahn an die Länder appelliert, konsequent zu handeln und nicht auf die Corona-Notbremse des Bundes zu warten. In dieser schwierigen Situation zähle jeder Tag. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler mahnte, Impfen und Testen allein reichten nicht, um die dritte Welle der Pandemie zu brechen. Appelle von Intensivmedizinern angesichts der Überlastung des Gesundheitssystems müssten dringend ernst genommen werden. 29.426 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut binnen eines Tages erfasst. Rund 9.000 mehr als vergangenen Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist innerhalb eines Monats von 90 auf nun 160 gestiegen.
Es wird immer voller auf den Intensivstationen. Derzeit werden dort bundesweit knapp 4.700 Covid-Erkrankte behandelt. Vielerorts sind laut Intensivmedizinern nur noch 10% der Betten frei.
Was bedeuten 10%? Die durchschnittliche Größe der Intensivstation ist 10 bis 12 Betten. Das bedeutet pro Intensivstation genau ein Bett. Dieses Bett haben Sie für den Schlaganfall, für den Herzinfarktpatienten, für den Unfallpatienten, für den chirurgisch operierten Patienten und für den Covid-Patienten.
Andere planbare Eingriffe würden bereits verschoben, um die Kapazitäten zu schonen. Hauptziel bleibt es laut Robert-Koch-Institut, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.
Und stabile Patienten sollten aus Regionen mit akutem Intensivbettenmangel rechtzeitig in weniger betroffene Regionen verlegt werden. Damit verhindern wir, dass für die noch kommenden schweren Covid-19-Fälle keine Intensivbetten mehr zur Verfügung stehen.
Aus Thüringen gäbe es bereits die Anfrage, Intensivpatienten auf Nachbarbundesländer umzuverteilen. Die Zeit dränge, warnt auch der Bundesgesundheitsminister und fordert regional entschiedenes Handeln, unabhängig von bundesweiten Maßnahmen.
Deswegen ist mein klarer Appell in dieser aktuellen Situation auch an die Länder. Es ist gut, dass wir mit der Notbremse per Bundesgesetz bald eine einheitliche und nachvollziehbare Regelung haben. Aber wir sollten nicht darauf warten, bis der Bundestag nächste Woche dieses Gesetz beschlossen hat.
Beim Impfen gäbe es Fortschritte, aber sie reichten nicht aus, um die Pandemie kurzfristig einzudämmen. Gestern verzeichnete das RKI einen neuen Tageshöchstwert. Fast 740.000 Menschen erhielten bundesweit eine Impfdosis.
Die Deckelung der Wohnungsmieten in Berlin verstößt gegen das Grundgesetz und ist damit unwirksam. Das Bundesverfassungsgericht kippte den Mietendeckel, mit dem die Berliner Landesregierung noch über die bundesweit geltende Mietpreisbremse hinausgegangen war. Die Begründung aus Karlsruhe, was der Bund festgelegt hat, können die Länder danach nicht anders regeln. Nun können viele Vermieter Nachzahlungen verlangen.
Für Matthias Buck aus Berlin-Neukölln war die Miete durch den Mietendeckel von über 800 auf rund 500 Euro gesunken. Das gesparte Geld hatte er zur Vorsicht beiseite gelegt, wegen der rechtlichen Unsicherheit. Mit dem Berliner Mietendeckel wollte die rot-rot-grüne Landesregierung steigende Mieten in den Griff bekommen. Für Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, wurden die Mietpreise bis 2025 eingefroren. Es gab eine Miettabelle mit gesetzlichen Obergrenzen für Neuvermietungen und bestehende Mieten mussten gesenkt werden, wenn der Mietpreis 20% über dieser Obergrenze lag. So ein Gesetz gab es nur in Berlin. Es verstößt aber gegen das Grundgesetz, weil das Land für dieses Thema nicht zuständig sei, so das Bundesverfassungsgericht.
Der Bund hat mit umfangreichen Regelungen, wie beispielsweise der Mietpreisbremse, seine Gesetzgebungskompetenz abschließend wahrgenommen. Dadurch trat eine Sperrwirkung ein. Weil der Berliner Mietendeckel und die Mietpreisbremse im Kern aber beide denselben Gegenstand regeln, fehlt dem Land die Gesetzgebungskompetenz.
Die Mietpreisbremse gilt bundesweit für Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt, aber nur für neue Mietverträge und sie deckelt die Mieten nicht so stark wie das Berliner Gesetz. Dem Mieterbund reicht das nicht.
Karlsruhe hat jetzt klargestellt, dafür ist der Bund zuständig und deswegen werden wir uns jetzt mit aller Kraft einsetzen für einen bundesweiten Mietenstopp.
Auf Berliner Mieter wie Matthias Buck können nun Nachzahlungen zukommen. Das Berliner Gesetz ist allein an der Zuständigkeit gescheitert. Ob ein neues Bundesgesetz zu einem Mietendeckel inhaltlich zulässig wäre oder nicht, dazu hat das Gericht heute nichts gesagt. Für so ein Projekt bräuchte man zunächst auch politische Mehrheiten im Bund. Das umstrittene Thema Mietpreise könnte zum Wahlkampfthema werden.
In der Frage der Kanzlerkandidatur für die Union hat erstmals ein Mitglied des CDU-Präsidiums die Unterstützung für Parteichef Laschet relativiert. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff sagte dem Spiegel, es gehe darum, mit wem man bei der Wahl die besten Chancen habe. Damit übernahm Haseloff die Argumentation von CSU-Chef Söder, der auf seine besseren Umfragewerte verweist. Aus der Bundestagsfraktion kommen Rufe nach einer schnellen Entscheidung.
Wer soll für die Union um das Kanzleramt kämpfen? Der mit den besten Umfragewerten. Das fordert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Er steht vor schwierigen Landtagswahlen. Damit lässt ein Mitglied der CDU-Parteiführung öffentlich eine Präferenz für Markus Söder erkennen. Derweil fordern immer mehr Abgeordnete, wenn Söder und Laschet sich nicht einigen könnten, müsse die Fraktion ran.
Wir werden einen Vorschlag, den die beiden gemeinsam präsentieren, auf jeden Fall mittragen. Aber sollte das nicht der Fall sein, dann halte ich eine Abstimmung in der Bundestagsfraktion am kommenden Dienstag für notwendig.
Der Chef der Mittelstandsunion warnt eindringlich.
Beide Parteivorsitzenden haben uns das Wort gegeben, dass sie sich einigen. Deswegen habe ich ein Problem mit Kampfabstimmungen. Dann wird der Riss nur größer. Was wir jetzt brauchen, ist Geschlossenheit. Und zwar so schnell wie möglich.
Hessens Ministerpräsident Bouffier springt Laschet bei, will die Kanzlerkandidatur nicht ohne weiteres Söder in die Hand geben.
Es ist doch völlig klar, dass die große CDU, das hat Markus auch immer gesagt, das erste Zugriffsrecht hat. Und genau das haben wir gemacht. Er hat am Sonntag selbst erklärt, die CDU muss jetzt entscheiden, wie sie das für richtig hält. Das haben wir getan.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther fordert Söder direkt zum Rückzug auf. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Wort eines CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten gilt. Langsam wird es aber Zeit, diese klare Zusage auch einzulösen. Die CDU-Führung will so ihren Führungsanspruch bei der Kanzlerkandidatur gegenüber der CSU signalisieren.
Tina Hassel in Berlin, wie geht es weiter mit dem Kräftemessen in der Union?
Tja, die beiden Kontrahenten Laschet und Söder äußern sich nicht öffentlich zu festgefahrenen Kandidatenfrage. Das Duell wird nun aber durch immer weitere Adjutanten fortgeführt. Gleich mehrere CDU-Größen, wir haben es gehört, bemühen sich, dem Eindruck entgegenzuwirken, dass noch mehr CDU-Präsidiumsmitglieder von Laschet abfallen und weitere Dämme brechen könnten. Doch keiner der beiden Konkurrenten will derzeit aufgeben. Und so wird die Drohung aus der Fraktion zur Not, die Entscheidung per Abstimmung zu erzwingen, immer wahrscheinlicher. Noch einmal, könne die Fraktionsführung das nicht verhindern, heißt es von Abgeordneten mehrerer Landesgruppen. Der Streit wird also mit jedem Tag zerstörerischer für die gesamte Union.
Tina Hassel, vielen Dank. Nach der Abzugsentscheidung der USA hat die NATO ein Ende ihres Afghanistan-Einsatzes beschlossen. Alle Truppen des Bündnisses sollen das Land bis September verlassen. Auch die Bundeswehr wird ihre Soldatinnen und Soldaten in den kommenden Monaten abziehen. Beobachter befürchten, nach dem Abzug könnten die radikal-islamischen Taliban die Macht zurückerobern. Bundeswehrverband und die Opposition halten die Entscheidung dennoch für richtig.
Das Ende eines langen Weges. Die Bundeswehr stellt momentan mit rund 1.100 Soldatinnen und Soldaten nach den USA das zweitgrößte Kontingent in Afghanistan. Nach fast 20 Jahren Einsatz sollen jetzt Mensch und Material innerhalb weniger Monate abgezogen werden. Aber man könne schnell auf den gestrigen NATO-Beschluss reagieren, sagt die Verteidigungsministerin.
Wenn man sich die Zeitachse jetzt anschaut, dann könnte ein realistisches Zeitfenster für uns etwa eine Zeit Mitte August sein. Aber es ist hier ganz wichtig, dass wir dies in der NATO gemeinsam planen.
Stationiert ist die Bundeswehr momentan in Mazar-i-Sharif mit 1.003 Soldatinnen und Soldaten, in Bagram und Kabul mit 81. Das Lager in Kunduz ist bereits aufgelöst. Der Bundeswehrverband hält die Abzugsentscheidung für überfällig.
Der Kern ist, dass es keinen militärischen Fortschritt mehr in diesem Land zu erwarten gab und dass es jetzt darum geht, wie man politisch diese Situation gemeinsam mit Taliban, aber auch der afghanischen Regierung löst.
Der Einsatz ist der bisher längste in der Geschichte der Bundeswehr. 59 deutsche Soldaten sind bis heute dort gestorben. Man müsse politische Lehren ziehen, fordert die Opposition.
Es braucht eine öffentliche Aufarbeitung, auch hier im Deutschen Bundestag, eine Evaluation, was hat funktioniert, aber was ist schiefgelaufen, wo gab es falsche Vorstellungen. Es geht dabei nicht darum, irgendwie jetzt Schuldige in der Vergangenheit zu identifizieren, sondern wir müssen Lehren aus diesem Einsatz ziehen.
Geschätzte 18 Milliarden Euro hat der deutsche Einsatz in Afghanistan bisher gekostet. Als er 2001 beschlossen wurde, war er für 6 Monate geplant.
Hilfsorganisationen haben die Abzugsentscheidung scharf kritisiert. Aus humanitärer Sicht sei dies eine Katastrophe, sagte Caritas-Internationalleiter Müller. Er befürchtet, dass es zu einer Eskalation der Gewalt kommt und die Entwicklung im Land um Jahrzehnte zurückgeworfen wird. Besondere Besorgnis herrscht in Bezug auf die Rechte von Frauen und Mädchen. Die Taliban hatten Mädchen bis zu ihrem Sturz 2001 den Schulbesuch verboten.
Pavana Zamani hat sich einen Traum erfüllt. Schon als Kind wollte sie Lehrerin werden. Seit 5 Jahren unterrichtet sie an einer Privatschule in Kabul. Jetzt sorgt sie sich um ihre Zukunft. Wenn ich daran denke, dass die Taliban an die Macht zurückkehren könnten, möchte ich am liebsten weinen. Ich habe studiert, um die Schüler dieses Landes auszubilden. Ich will kein Leben führen, in dem ich das Haus nicht verlassen darf. So geht es nach der Rückzugsankündigung der NATO vielen in Afghanistan. Die Menschen in Kabul haben Angst, dass die Gewalt zurückkehrt. Um zu demonstrieren, dass die USA das Land nicht im Stich lassen, kam heute US-Außenminister Blinken in die afghanische Hauptstadt. Ich wollte so schnell wie möglich hierher kommen. Wir wollen mit der wichtigen Arbeit beginnen, ein neues Kapitel zu schreiben. Wir wollen zeigen, dass die Vereinigten Staaten auch in Zukunft Afghanistan unterstützen werden. Die USA stellen dafür vor allem finanzielle Mittel und militärische Ausrüstung zur Verfügung. Es werden allerdings etwa 10.000 ausländische Soldaten das Land verlassen. Die Befürchtung vieler, dass sich dadurch die Taliban wieder ausbreiten und die ohnehin schon schwierigen Friedensverhandlungen scheitern könnten.
Die Taliban gewinnen an Macht durch den Abzug der US und der anderen Truppen und ihre Position in etwaigen Friedensverhandlungen, die immer noch nicht auszuschließen sind, wird dadurch gestärkt. Die Regierung wird dadurch unterminiert.
Pavana Zamani hat trotzdem große Hoffnung, dass ihre Schülerinnen und Schüler weiter hier in ihrem Klassenraum unterrichten darf.
Bundesfinanzminister Scholz hat die höhere Neuverschuldung wegen der Corona-Pandemie verteidigt. In der Bundestagsdebatte über den Nachtragshaushalt sagte Scholz, das Defizit werde geringer ausfallen als nach der Finanzkrise von 2008. Im laufenden Jahr steigt die Neuverschuldung um gut 60 auf 240,2 Milliarden Euro. Das ist ein neuer Höchstwert. Die Opposition warf Scholz vor, er habe kein Konzept für die Rückzahlung der Schulden.
Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Der niedersächsische Kultusminister Tonne rief am 76. Jahrestag dazu auf, Antisemitismus entgegenzutreten. Immer wieder seien etwa aus Teilen der Querdenkenbewegung auch krude Verschwörungsfantasien zu vernehmen. In Bergen-Belsen starben mehr als 52.000 KZ-Häftlinge und etwa 20.000 Kriegsgefangene, unter ihnen die Geschwister Margot und Anne Frank. Am 15. April 1945 wurde das Lager von britischen Truppen befreit.
2 Jahre nach dem Brand in der Kathedrale Notre-Dame hat Frankreichs Präsident Macron den Zeitplan zum Wiederaufbau bekräftigt. Bei einem Besuch auf der Baustelle in Paris erneuerte er die Zusage, dass Notre-Dame im Jahr 2024 wiedereröffnet werden soll. Am 15. April 2019 hatte ein Großfeuer das rund 850 Jahre alte Gebäude schwer beschädigt. Die Kosten zum Wiederaufbau von mehreren 100 Millionen Euro sind nach einer internationalen Spendenaktion gedeckt.
Unten arbeiten die Kletterer. Oben macht sich der Präsident ein Bild. Erstmals seit dem Brand von Notre-Dame besucht Macron die Baustelle. Ein Thema, der Zeitplan. Wir müssen auf die 3 Jahre gucken, die vor uns liegen. Hier wird mit großer Zielstrebigkeit und Professionalität gearbeitet. Wir müssen unser Ziel einhalten. Präsident Macron hatte angekündigt, die Kathedrale 2024 wiedereröffnen zu wollen. Viele halten das für zu ehrgeizig. Der Brand vor 2 Jahren hat große Schäden hinterlassen. Noch immer wird die Kathedrale abgesichert. Handwerker bauen im Inneren ein Gerüst auf, zur Reinigung der Wände vom Blei und zur Abstützung des beschädigten Gewölbes. Die Kathedrale soll 1:1 wiedererrichtet werden. Das sind Teile des verbrannten Turms. Und aus diesen Eichen wird er wieder aufgebaut. Wie hier im Wald von Bercy im Westen werden in ganz Frankreich 1000 Bäume für die Rekonstruktion ausgesucht. Trotz Eröffnungstermin 2024, gebaut wird wohl auch dann noch. Es ist offensichtlich, dass dann das Äußere der Kathedrale dran ist. Das wird bestimmt 10 bis 15 Jahre dauern. Immerhin, die Gefahr, dass Notre Dame einstürzen könnte, ist inzwischen gebannt.
Der Däne Mads Nissen hat den diesjährigen Wettbewerb um das weltbeste Pressefoto gewonnen. Die Jury in Amsterdam ehrte ihn für sein Bild Die erste Umarmung. Die Aufnahme zeigt, wie eine 85-jährige Frau in einem alten Wohnheim im brasilianischen Sao Paulo von einer Pflegerin umarmt wird. Die Heimbewohnerin hatte zuvor Corona-bedingt 5 Monate in Isolation gelebt. Der Schutzumhang zeichnet dabei den Umriss eines Engels. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 16. April.
Die Strömung dreht mehr auf östliche Richtungen. Dadurch gelangt in den nächsten Tagen mildere Luft zu uns. Heute Nacht klingen die Schauer ab, außer in den östlichen Landesteilen. Besonders im Erz- und Zittauer Gebirge schneit oder regnet es gebietsweise. Morgen scheint im Nordwesten und ganz im Süden zeitweise die Sonne. Sonst gibt es viele Wolken und vor allem in Sachsen, Thüringen und Nordbayern leichten Regen, im Bergland auch Schnee. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen +5 und -7 Grad. Morgen werden im Erzgebirge 2, im Emsland 13 Grad erreicht. Am Samstag verbreitet dicht bewölkt, im Osten und Süden etwas Regen oder Schnee, am freundlichsten im Westen und Nordwesten. Sonntag und Montag mehr Wolken als Sonne und gebietsweise Schauer.
Um 22.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Konter, Tricks und böse Fouls. Das unglaubliche Endspiel um die Kanzlerfrage. Und Impfstoff für Kinder. Warum die Kleinen eine große Rolle im Kampf gegen die Pandemie spielen können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.